Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Wir sind jetzt in der Klassikersaison der Velofahrer und die dominieren vor allem zwei Namen. Tadej Pogacar und Mathieu van der Poel. Die zwei Superstars machen alle Siege untereinander aus. Wir fragen uns aber andere Sachen. Zum Beispiel, warum gewinnen eigentlich die Schweizer nicht? Und was bedeutet es, dass Tudor an der Tour de France teilnehmen kann? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, im Sportpodcast von CA Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich auch mal wieder grossartige Gäste hier im Studio habe. Und zwar sind das zwei Velo-Journalisten und Velo-Spezialisten, der Simon Hering und Emil Rohrbach. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Ja, wir reden über Velofahren und da kommt man momentan, glaube ich, an zwei Namen nicht so gross vorbei in dieser Frühjahrsklassiker-Saison. Und zwar an den Namen Mathieu van der Poel gegen Tadej Pogacar. Jetzt bei Paris-Roubaix hat Van der Poel die Nase vor. Emil, was macht die zwei aus?
Sie sind die zwei Fahrer, die, wenn sie Lust haben, jedem Rennen den Stempel aufdrücken können. Sie sind die, die, wenn sie wollen, können sagen jetzt und dann fahren sie alles in Grund und Boden.
Das hat man jetzt auch mal wieder gesehen, oder? Paris-Roubaix war sehr spannendes Rennen gewesen und schlussendlich eben Mathieu van der Poel, der vorne wegzieht, Simon.
Ja, genau. Und zum dritten Mal hintereinander. Das ist vor ihm nur zwei Fahrer gelungen, wenn es mir recht ist. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf, wer der Letzte war. Der Emil weiß es vielleicht noch. Ich habe es noch geschrieben in der Vorschau-Geschichte.
Francesco Moser.
In den 80er Jahren. Und der andere war Anfang des 20. Jahrhunderts.
Ja, das stimmt. Octave Lapis hat er geheissen.
Voilà. Ich habe es recherchiert und geschrieben in der Geschichte. Aber eine grossartige Leistung. Gerade jetzt in der Zeit, wo die Leistungsdichte höchstwahrscheinlich schon noch ein bisschen grösser oder breiter ist. Ja, grossartiger Sport. Wobei ich muss da ein bisschen Widerwort geben. Ich glaube, der Pogacar ist schon nochmal natürlich auch ein anderer Fahrertyp. Er ist ja deutlich leichter als der Van der Poel. Und der Van der Poel wird ja nie eine grosse Landesrundfahrt gewinnen, dreiwöchige. Und der Pogacar halt schon. Also für mich ist der Pogacar dann halt schon noch das Wunderkind des Radsports momentan zumindest. Und der Van der Poel einfach der klassische Klassikerjäger, wie er im Bilderbuch steht und dort aber mindestens auf Augenhöhe mit dem Pogacar, wenn nicht sogar eben je nach Topografie sogar noch der bessere.
Ja, wo eben, also der Van der Poel, kann man ja dafür noch sagen, er kann auch noch anders, nicht nur Klassiker, er kann auch noch quer sehr gut fahren, er kann noch Mountainbiken, also so ganz unvariabel ist er dann auch nicht, aber natürlich nicht einer, der Rundfahrten fährt. Wie ist es überhaupt möglich für dich, Emil, dass ein Pogacar eben auch bei den Klassikern vorne dabei ist? Eigentlich ja was völlig untypisch.
Es ist untypisch, aber die Frage, die man sich meiner Meinung nach muss stellen, ist, wieso sind nicht schon vorher so leichte Fahrer die Klassiker gefahren? Und in meiner Meinung nach wäre das schon früher möglich gewesen, aber es ist wie nicht der Fall war, dass man gesagt hat, ich fahre jetzt aus Rundfahrtenmensch gleich ein Klassiker. Weil, wenn man es anschaut, für andere Rundfahrt, wenn es bergauf geht, ist es einfach, wie viel Kraft kann ich in die Pedal bringen und wie leicht bin ich. Und dann gewinnen halt leichtere Fahrer eher. Und im Flachen, darum war der Van der Poel auch stärker bei Roubaix, weil er einfach grössere absolute Wattwerte auf das Pedal bringt.
Der Van der Poel hat bei Mailand Sanremo triumphiert und jetzt auch bei Paris-Roubaix. Und der Pogacar hat eben gewonnen an der Flandern-Rundfahrt. Was ist für dich, Simon, bis jetzt das, was dich am meisten begeistert hat bei diesen Klassikern?
Ja, natürlich das ganze Momentum, wie sich das aufgebaut hat über die letzten Monate. Bei Paris-Roubaix fährt jetzt der Pogacar oder fährt er nicht. Er ist ja nur zweimal bei den Junioren gefahren. Und wie du es vorher richtig gesagt hast, Emil, hat man immer gedacht, ja, eben, das wird wahrscheinlich gar nie ein Thema. Aber der Pogacar ist ja wirklich in eine andere Kategorie. Der hat sich ja zum Ziel gesetzt, alles mal zu gewinnen mindestens. Und da gehören auch die fünf Monumente dazu. So ein bisschen die Vorgeschichte, wie fährt der Pogacar Paris-Roubaix oder fährt er nicht, das ist für mich fast so ein bisschen das, was am meisten ausgemacht hat bis jetzt. Vor allem, weil sein Team ja eigentlich auch eher dagegen war, weil wenn man bei Paris-Roubaix umstürzt, dann gewinnt man wahrscheinlich nachher die Tour de France nicht mehr. Und vom Rennen selber her, natürlich war es sensationell gewesen, der Rennverlauf eben mit drei Weltmeistern vorne, mit der ganzen Dramatik. Und Mailand-Sanremo habe ich aber auch super gefunden, weil das ja auch eins von diesen fünf, drei hat er schon gewonnen, zum Teil mehrfach. Aber Mailand Sanremo hat er noch nicht gewonnen und Paris-Roubaix hat er noch nicht gewonnen. Klar, ist er noch nie gefahren. Und dass er dort hat wirklich alles probiert und ist halt, hat Van der Poel nicht können abhängen. Und auch der Ganna hat dort ein riesen Rennen gemacht. Also vom Rennen selber her, auch das vielleicht fast sogar noch besser gewesen, zumindest in der Schlussphase, Mailand Sanremo als Paris-Roubaix.
Ja, der Pogacar hätte jetzt eigentlich auch Paris-Roubaix gewinnen können. Was hat er genau in dieser Kurve gemacht, wo er ja, dann gestürzt ist? Jetzt nicht mega schlimm gestürzt, aber so, dass es dann doch ein bisschen Zeit gekostet hat.
Genau, ja. Man muss vielleicht zuerst sagen, sie waren das dritte unterwegs gewesen, zwei Alpecin-Männer mit Jasper Philipsen auch noch und Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel. Und dann haben sie da Philipsen quasi los. Sie sind auch Philipsen losgeworden und meiner Meinung nach war der Van der Poel dort ein bisschen angeschlagen. Er hat probiert, wo der Pogacar angegriffen hat, hat er probiert zu warten, hat er probiert, den Pogacar so ein bisschen zu führen und so ein bisschen gehofft, so wie es ausgesehen hat, gehofft, dass der Philipsen noch einmal zurückkommt, dass sie die Karte spielen können. Philipsen hat aber den Anschluss nachher endgültig verloren und der Pogacar ist richtig aggressiv in die Abschnitte reingefahren. Meiner Meinung nach ist er dort einfach eine Euphorie zum Opfer gefallen, die herrscht auf dem Sektor. Du siehst, wie sie reinkommen. Pogacar auf erstem Platz in die Kurve. Irgendwie mit einem 50er, in einer fast 90-gradigen Kurve. Sie tut ein bisschen zu. Kommt er von der Strasse ab und landet im Strassengraben.
Ja, gut zusammengefasst, kann man so sagen. Und schlussendlich eben dann der Van der Poel, der es durchzieht. Wir haben natürlich auch gehofft, dass ein Schweizer ganz vorne dabei wäre. Stefan Bissegger ist auch tatsächlich gut gewesen, Siebter geworden. Aber vielleicht wäre fast noch ein bisschen mehr möglich gewesen, oder Emil? Wie siehst du das?
Hey, eine Zeit lang hat man wirklich können so von einem Überraschungssieg träumen. Da sind fünf Fahrer rausgekommen aus dem berühmten Wald von Arenberg. Einem von den, glaube vier, fünf Sternensektoren, was mir recht ist. Behaftet mich aber nicht auf das. Sind die zu fünften rausgekommen? Es war ein grosses Chaos gewesen. Die Fluchtgruppe ist eingeholt worden. Es hat überall haben sich Lücken aufgetan. Schlussendlich sind drei Weltmeister, der beste Sprinter der Welt und der Stefan Bissegger am Kopf von diesem Rennen gewesen. Und ja, er verhält sich dort sehr smart in dieser Gruppe. Er fährt mit, finde ich, sollte er auch. Fährt mit, aber macht nicht zu viel. Lässt zwischendurch, wenn es eine Lücke gibt, schaut er hinterher, lässt die Leute mal die Lücke zufahren, schafft ihr, ich bin nur der Bissegger quasi, nach dem Motto. Ihr seid Superstars. Und nachher wird es irgendwie so ein bisschen blöd für sie. Ja, es ist jetzt schwierig zu sagen, was genau das Problem war. Vorher nachher greift Pogacar an. Die beiden Alpen ziehen sie hinten. Pedersen probiert nachher die Lücke zuzufahren, was sonst schon mal ein Fehler war. Er hat, glaube ich, cool probieren. Pedersen will ja, wenn er gewinnen will, unter Bissegger, weil beide, dass der Pogacar vorne ist und Alpecin muss arbeiten, vor allem wenn sie das Zweite sind. Dummerweise hat der Pedersen eine Platte und kurz auf der Bissegger auch. Und dort ist dann in diesem Sektor das Rennen eigentlich gelaufen für die zwei, was der Sieg angeht.
Mhm. Es ist eine Platte, die dann zum Verhängnis wird. Stefan Bissegger, Simon, haben wir eigentlich gar nicht auf der Rechnung gehabt. Sie haben vorher immer alle über Stefan Kühn geredet. Und nachher ist es aber der andere Stefan aus dem Thurgau, der dort vorne mitfährt.
Ja, ich glaube, so geht es ja auch vielen, dass man immer Kühn, aber der Bissegger geht es ja auch noch. Er ist noch sogar noch ein paar Jahre jünger. Und jetzt auch von, er war auch schon Europameister im Zeitfahren. Und auch von seinen Fähigkeiten, die er mitbringt und von der Topografie, müsste man eigentlich durchaus auch auf die Idee kommen, dass Paris-Roubaix ihm könnte liegen. Es ist nicht so viel Höhenmeter, er ist ein guter Velofahrer, ein super Roller, ein super Zeitfahrer. Eben ist auch bringt schon eine gewisse Erfahrung mit. Ich weiß nicht, wenn er seine Chancen selber sieht in Zukunft, ob er eben mehr so auf Klassiker will setzen und dann wäre wahrscheinlich Paris-Roubaix prädestiniert für ihn, ob er sich künftig auf das wird ausrichten. Das werden wir sehen. Ich glaube, wir haben auch noch ein spannendes Interview mit ihm im Köcher, wo er dann sicher auch über diese Frage wird referieren.
Ja, wie geht es dir, wenn du an Stefan Bissegger denkst? Wäre das der Weg zu gehen, dass er eben auf die Klassiker geht? Und wir warten ja eigentlich alle darauf, bis endlich ein Schweizer wieder so einen Klassiker gewinnt, wieder einmal, oder?
Ja, also jetzt zu sagen, was der richtige Weg ist für ihn, das kann ja nur er und sein Team, seine Trainer. Grundsätzlich bestehen ja sicher grosse Chancen. Ich meine, er ist wirklich bei den Top-Favoriten ist er dabei gewesen. Jetzt Platte gehabt oder nicht, vielleicht hat es auch sonst nicht gelangt, das kann man jetzt nicht sagen. Aber faktisch, er ist bei den grossen, starken Klassikerfahrern dabei gewesen. Hat auch einigermaßen einen Sprint, um vielleicht mal ein Resultat rauszufahren, wenn man in einer Gruppe auf die Linie kommt, besonders bei Rube in diesem Velodrom. Darum, also, ich würde jetzt nicht sagen, wo die Wahrscheinlichkeit grösser ist. Das ist fast unmöglich zum sagen. Aber wir haben in der Ostschweiz zwei Stefans, die durchaus das Rennen können gewinnen können, wenn alles richtig läuft für sie.
Ja, der andere Stefan ist der Stefan King, aber das hat jetzt damals nicht so gut geklappt, oder? Was war das Problem gewesen?
Das ist jetzt ja, auch wieder schwierig zu sagen, was genau das Problem war. Man hat ihn nie von Anfang an, vom Rennen an, nie ganz, ganz vorne gesehen. Ich glaube auch, die Taktik oder die Strategie für das Rennen. Er hat mir gesagt, im Vorfeld von Paris-Roubaix, ein bisschen defensiver als sonst. Und irgendwie von diesem Kampf zwischen den Favoriten, zwischen den Giganten vor dem Rennen können zu profitieren. Schlussendlich war es eben der andere, der von diesem Kampf profitiert hat. Aber auch bei dem Wald von Arnberg ist der Stefan Küng irgendwie so ein bisschen in dieser zweiten Gruppe gewesen, mit dem Wald von Art hinten dran. Und die sind nachher einfach nicht näher gekommen, wegen dem riesigen, harten Tempo, das sie vorher gefahren haben. Und dann hat er offenbar noch, also das habe ich noch gerade gesehen, im Fernsehen noch gerade knapp, hat man das gesehen, hat er eine Platte gehabt auch und ist offenbar noch gestürzt. Und nachher ist das Rennen eigentlich gelaufen für Stefan Küng. Das ist halt Paris-Roubaix, das ist einfach auch viel Pech und Glück.
Ja, und Stefan Küng, bei ihm hast du ja auch eine grosse Geschichte gemacht im Vorfeld von diesem Rennen. Ist irgendwo durch, auch spannend zu sehen, oder? Er ist schon vorher dabei gewesen bei Paris-Roubaix, auch schon Dritter geworden. Aber eben halt ein ganz grosser Sieg fehlt noch. An was fehlt es ihm dort? Ist es einfach sein Problem, dass er zum Beispiel nicht mega endschnell ist? Weil als Sprinter ist er jetzt noch nie aufgefallen. Oder wo liegt das Problem? Oder hat er nicht den Instinkt? Oder was ist es?
Also ich glaube, am Instinkt kann man wirklich nicht viel beanstanden. Ich habe mir das auch überlegt, auch gerade im Vorfeld von dieser Geschichte. Aber die Konstanz allein, die er Rennen für Rennen in diesen Frühjahrsklassiker an den Tag legt, spricht eigentlich für den Instinkt. Spricht dafür, dass er am richtigen Ort positioniert ist, wenn er dabei hat. Und dass er dann auch ja, gewissermaßen weiss, zu profitieren. Und klar, gewinnen mit einem Pogacar, mit einem Wanderpool, wird unglaublich schwierig. Wegfahren ist schwierig und gegen Wanderpool gewinnst du nicht. Gegen Wanderpool gewinnst du nicht und gegen einen Pedersen nach so einem langen Rennen im Sprint als Zeitfahrspezialist, oder?
Simon, Stefan Küng wird ja eigentlich seine ganze Karriere mit einem grossen Namen verglichen im Schweizer Radsport, mit dem Fabian Cancellara. Ist das ein bisschen unfair, immer der Vergleich? Und ist das vielleicht auch etwas, wo Küng bis jetzt ein bisschen nagt, weil er eben halt dann nicht die Erfolge einfährt, die damals der Cancellara eingefahren hat?
Ja, selbstverständlich ist es unfair. Ich meine, der Cancellara hat mehrfach Monument vom Radsport gewonnen, Flandern dreimal, Paris-Roubaix dreimal, wenn es mir recht ist. Der Fabian Cancellara war ein absoluter Ausnahmesportler gewesen. Er ist noch zweimal Olympiasieger geworden. Sein letztes Rennen war noch Olympiagold gewesen. Also, das ist wirklich ein unfairer Vergleich. Der Stefan Küng hat eine sehr gute, sehr schöne Karriere. Und ja, einverstanden, der Ausreißer nach oben fehlt bei ihm ein bisschen. Ob es jetzt daran liegt, ob er jetzt leidet unter dem Vergleich in der öffentlichen Wahrnehmung mit Cancellara, liegt mir jetzt fern, das zu beurteilen. Ich glaube, du hast ihn mal auf das angesprochen und er hat dann etwas in die Richtung gesagt, von wegen, ja, aber ob er darunter leidet, das kannst du wahrscheinlich besser beantworten. Ich denke es nicht.
Ich glaube es auch nicht. Er sagt es zumindest nicht so. Oder? Also, es tut sich jetzt so sicher nicht irgendwie die Opferrolle, hey, alle erwarten von mir so viel mehr. Aber vielleicht etwas, wo wo man von aussen halt gleich ein bisschen, der Vergleich ist irgendwie immer so in der Luft. Wobei, ich habe das Gefühl, in letzter Zeit wird er glaube auch nicht mehr gleich viel erwähnt wie am Anfang seiner Karriere. Das war glaube ich noch häufiger gewesen. Jetzt, eben, wir warten ja darauf, bis da tatsächlich eben wieder ein grosser Schweizer Sieg rum ist. Und da gibt es schon noch den einen oder anderen, den wir jetzt noch nicht genannt haben. Zum Beispiel Mauro Schmee, Marc Hirschi. Emil, wem traust du am ehesten etwas zu?
Ja, das ist jetzt schon ein Hot Take, aber ich sehe natürlich den Mauro Schmid für Amstel Gold. Sehe ich in einer sehr guten Position, das Rennen auch können zu gewinnen, wenn die Sachen richtig laufen.
Amstel Gold Race, wo der am Sonntag ist.
Wo der Sonntag startet, genau. Der Simon würde jetzt wahrscheinlich eher irgendwie Marc Hirschi bei
Flash wollen. Ja, würde ich sagen, weil er hat ja das Rennen auch schon mal gewonnen, allein wegen dem. Aber ich glaube, es wird unglaublich schwierig, irgendwie sich vorne zu klassieren, weil der grosse Tadej Pogacar fährt gerade alle drei, Amstel Gold Race, Flash Wallon und Lüttich, Bastogne, Lüttich. Und dann werden wir dann mal noch schauen, ob noch viel übrig bleibt für die anderen.
Was ja auch unglaublich ist, eigentlich nach so einem langen Klassiker-Frühling, Van der Poel hat jetzt Pause, der macht jetzt nicht mehr weiter, Pogacar sagt, das ist mir gleich. Hat auch Eddy Merckx im Hinterkopf und muss jetzt die Rennen auch noch gewinnen.
Ja, wobei natürlich, das ist Jammern auf höherem Niveau, aber er hat ja alle die drei schon gewonnen. Und die zwei Saisonziele, die er bis jetzt hatte, von dieser Saison, die noch jung ist, die hat verpasst. Er hat weder Mailand San Remo zum ersten Mal gewonnen, noch Paris-Roubaix zum ersten Mal gewonnen. Und das erklärte Ziel ist ja wirklich, jedes grosse Rennen mal gewonnen zu haben. Mailand San Remo wird ja wirklich langsam schon dramatisch. Ich glaube, 6 Anläufe, zuletzt 4., 3., jetzt 2. Und das wird nicht einfach für ihn zum Gewinnen. Und Roubaix ist jetzt noch schwierig zu sagen, wie näher dran war. Aber eben, unter dem Strich muss man sagen, bis jetzt hat er seine Saisonziele verpasst.
Da der Pogacar enttäuscht völlig.
Völlig, ja. Also er bietet eine riesen Show, aber gemessen an den Resultaten. Der Latte, die hat er extrem hoch geleitet, muss man sagen. Tadej Pogacar hat nicht abgeliefert.
Vor allem, wenn man überlegt, Sanremo haben sie ja wirklich alles in die Waagschale geworfen, was sie noch hatten. Auch gerade die teure Richard Mille-Uhr für 340'000 Franken auch noch gerade reingeschossen. Funktioniert jetzt gleich nicht.
Und die Uhr, die hat ihm jetzt in Paris-Roubaix auch noch das Handgelenk wund geschürt. Das war übrigens noch eine spannende Beobachtung. Dass er durch die Pflastersteine, durch die Vibration und die Reibung hat er sich also das Handgelenk blutig gescheuert. Und bei seiner ersten Teilnahme bei den Profis. Und Mathieu van der Poel fährt ja nicht nur mit einer, sondern mit zwei Uhren und hat kein blutige Handgelenk gehabt. Entschuldigung. Und zwar einfach, weil er noch ein Tape drunter hatte. Und ja, da sieht man, der dreifache Sieger, der schon x-mal dort Paris-Roubaix gefahren ist, ist vielleicht ein auch bei solchen Details. Natürlich hat das nicht über das Rennen, über den Ausgang entschieden, aber vielleicht sieht man da, wie kleine Details vielleicht auch noch eine kleine Rolle spielen oder was eben die Erfahrung für eine Rolle spielt. Weil ich finde auch, obwohl er sich dort versteuert hat, bin ich dann nicht sicher, und obwohl er auch besser ausgesehen hat bis dort hin, bin ich dann nicht sicher, es waren immer noch 40 Kilometer, ob dann der Pogacar den Van der Poel wirklich noch mögen hat. Also am Anschlag sind alle, aber ich glaube, der Van der Poel hat einen Weg gewonnen. Aber als Pogacar kann man das abbuchen, als Erfahrung sammeln, der war auch happy gewesen, im zweiten Rang. Kann man auch sein. Unterm Strich muss man gleich sagen, bisher die Saisonziel verfehlt.
Ja, also da ist Jammer auf höherem Niveau, Simon. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt den Gump machen und noch auf unser, oder eins von den Schweizer Veloteams schauen, und zwar das von Fabian Cancellara, das Tudor Pro Cycling Team, wo ja jetzt auch gerade die Rennen, die kommen, die werden, glaube ich, sehr, sehr spannend mit Marc Hirschi und Julien Alaphilippe, die zusammenfahren endlich, und wo halt eben die grossen Rennen sind. Was erwartest du von ihnen zwei zusammen?
Also ich glaube, man darf und muss anpeilen mit einem von denen in einem von diesen drei Rennen aufs Podest zu fahren. Gerade bei Flash Wallon, wo der Hirschi schon mal gewonnen hat, und der Alaphilippe hat dort dreimal gewonnen, zweimal Zweiter, einmal Vierter. Also wenn dort nicht einen aufs Podest fährt von diesen zwei, muss man fast sagen, wäre es fast ein bisschen eine Enttäuschung.
Mhm.
Obwohl man auch muss sagen, die bisherige Saison, klar, der Hirsch hat, glaube ich, eines der allerersten Rennen gewonnen, als er für Tudor gefahren ist. Aber seither ist nicht mehr so viel gekommen. Alaphilippe war noch krank und hat wegen dem Flandern nicht machen und ist dafür am Baskenland-Rundfahrt. Der hat auch nicht überzeugt. Also, ich bin sehr gespannt, in welcher Verfassung die zwei sich präsentieren. Aber aus Schweizer Sicht sicher lässig, dass das Schweizer Team mit zwei solchen hochprofilierten Fahrern jetzt bei diesen Ardennen-Klassikern am Start wird sein.
Emil, was erwartest du von ihnen beiden?
Hey, ähnlich. Also, es ist wirklich, ich glaube, bei Flash Wallon werden wir sehen, wie die Beine sind. Wenn sie dort die Zieleinfahrt, die sehr steile Zieleinfahrt, in Angriff nehmen, dort trennt sich die Spreu vom Weizen, wie man das so sagen kann. Ich sehe aber die Doppelspitze, die sie haben, aus taktischen Vorteil vielleicht fast in den anderen beiden Rennen, Amstel und Lüttich, weil die generell ein bisschen taktischer ablaufen als Flash Wallon, sehe ich vielleicht fast grösser, dass man darauf bauen kann, dass der Hirschi vielleicht ein bisschen den besseren Sprint hat und Alaphilippe eher mal einer ist, der ein langes Solo rausholen kann, dass man da vielleicht taktisch irgendetwas drehen könnte. Natürlich, wenn der Pogacar am Start ist, fährt man in erster Linie mal gegen Pogacar oder für einen zweiten Platz. Aber wer weiß?
Ja, der Marc Hirschi, ich habe mit ihm Anfangsjahr noch ein Interview gemacht und er hat zum Beispiel auch gesagt, eben, wenn man gegen UAE fährt, sich gefragt, ist es ein Vorteil, wenn man in diesem Team war und jetzt quasi gegen Pogacar muss fahren, sagt er, aber im Pogacar wissen alle, was er macht. Er fährt einfach davon, aber du kannst es allerdings nicht verhindern. Also, das ist vielleicht schon ein bisschen etwas, wie es Dynamik vielleicht dann ist. Oder? Aber die Doppelspitzen ist ja schon durchaus spannend, weil es sind recht ähnliche Fahrertypen, sind auch oft in diesen Rennen, zum Beispiel, der hat auch gesagt, in diesen Rennen, wo er gut war, ist eigentlich der Alaphilippe immer irgendwo gewesen. Also irgendwie in der Spitzengruppe war meistens auch dabei gewesen. Und jetzt kannst du quasi zusammen dort vorne dabei sein und vielleicht dann die eine oder die andere Karte spielen, Simon.
Wobei man noch dazu muss einwerfen, dass der Alaphilippe seine ganz grosse Zeit auch dann hatte, wo der Hirschi zum ersten Mal gepeakt hat, also vor 4-5 Jahren inzwischen. Aber ja, und ich glaube, man kann auch wirklich etwas erwarten, weil das ist ja in der DNA von Tudor. Die fahren nicht einfach nur mit, die gehen lieber glorreich runter, probieren etwas, wenn vorne vertreten sind, haben wir auch bei der Flandern-Rundfahrt gesehen, wo sie der Marco Haller führen geschickt haben, ein super Rennen abgeliefert, bis am Schluss dabei gewesen. Matteo Trentin nachher ist auch noch dazu gestossen. Also Tudor wird man höchstwahrscheinlich weit vorne sehen, ob es dann nachher für den Schweizer Rang reicht, ist die andere Frage, aber Tudor wird etwas machen.
Die Frage ist ja, je nach Rennsituation, wenn es Herd auf Herd kommt, wird Alaphilippe für den Hirschi, wird der Hirschi für Alaphilippe fahren, wenn dann plötzlich eine schwierige Entscheidung muss gefällt werden, oder? Das ist immer die Gefahr vor einer Doppelspitze. Wir reden hier von den Chancen, die sich auftun, taktische Spiele. Aber wenn es vielleicht darum geht, dass man in einer kleinen Gruppe ist und der Pogacar 30 Sekunden hat, wer opfert man aus Schweizer Mannschaft?
Ja, das wird sehr spannend sein zum sehen. Und Tudor fährt so attraktiv, dass die Organisatoren von der Tour de France gefunden haben, wir irgendwie eine Wildcard mehr haben, dass Tudor dabei sein kann. Und es hat geklappt. Tudor ist dabei in der Tour de France. Simon, was hat das für eine Bedeutung?
Für mich als Radfan natürlich eine riesige. Ist natürlich super das letzte Mal. Ich habe dann auch nachgeschaut, das war, glaube ich, vor 9 Jahren mit IAM Cycling, also ein Schweizer Team dabei war. Und auch, es ist natürlich einfach auch eine schöne Geschichte mit dem Fabian Cancellara, dem Aushängeschild vom Schweizer Radsport, der jetzt Besitzer ist von diesem Team. Schweizer Uhrenmarke. Ich meine, ist ja eigentlich ein Perfect Match, oder? Und aber man muss jetzt schon auch noch einwerfen, die attraktive Fahrweise hat sicher geholfen, aber das Portemonnaie sicher auch, weil mit dem hat man dann nachher einen zweifachen Weltmeister aus Frankreich können holen, der inzwischen wahrscheinlich der beliebteste, nach dem Rücktritt von Thibaut Pinot, der beliebteste französische Radfahrer ist und auch schon x Tage in Gael gefahren ist, glaube 7 oder 6 Etappen schon gewonnen hat. Ich glaube, das Bergtrikot hat er auch schon mal getragen oder sogar bis nach Paris gebracht. Also, der Julien Alaphilippe muss man als Tour de France schon auch gerne dabei haben. Und das hat sicher auch geholfen. Und der Marc Hirsch ist Nummer 4 von der Weltrangliste. Also, man hat sehr gute Argumente gehabt. Und wenn man jetzt die ersten 10 Tage anschaut von der Tour de France, von diesen Etappen, dann sind das wirklich so ein bisschen Klassiker-Etappen, wo man auch erwarten kann, Tudor wird etwas machen und wird alles probieren, um eine Etappe zu gewinnen. Und ich glaube, da hätte man nicht können falsch liegen als Organisator von der Tour de France, um Tudor so eine Wildcard zu geben.
Eben, und dann hat man eben tatsächlich in diesem Fall jetzt nochmal eine zusätzliche Wildcard geschaffen. Dafür war der Julien Alaphilippe ein bisschen ins Eintrittsspiel in die Tour de France. Ist das auch so, Emil?
Ja, also das hat mir ja im Vorfeld auch schon, ist das auch schon gemunkelt worden, dass jetzt das auch ein politischer Transfer war, dass man eben an die Tour de France kommt. Aus meiner Sicht ist das auch ein völlig legitimes Mittel, um sich dort positionieren. Ich meine, Tour de France ist für alle Sponsoren mit Abstand das Allerwichtigste. Gerade wenn du Fahrer hast, wie Alaphilippe, wie einen Hirschi, die vorne mitmischen können. Das ist natürlich noch eine ganz, ganz andere Bühne, muss man ehrlicherweise auch sagen, als jetzt Roubaix und Flandern noch einmal waren, oder? Darum, also ein Husarenstück ist das eigentlich von Tudor, dass man sich da an dieser Tour de France aus Sicht des Schweizer Radsports positionieren
konnte. Als nächste oder als erste grosse Landesrundfahrt in diesem Jahr steht ja noch der Giro an, und das darf man nicht vergessen. Dort ist die Tudor ja schon zum zweiten Mal dabei. Jetzt nachher mal schauen, wer sie dort aufbieten werden. Sicher auch spannend. Und Q365, das zweite in Anführungszeichen Schweizer Team, der vielleicht ja, ein bisschen mehr einfach nur die Lizenz hier hat, ist ja auch dabei. Und dann noch bei der Vuelta. Also ich glaube, es bahnt sich ein grossartiges Radsportjahr an, aus Schweizer Sicht.
Wie würdest du das festmachen, dass man plötzlich jetzt hier zwei Schweizer Teams hat? Also es ist lange, hat man darauf gewartet, jetzt haben wir zwei Schweizer Teams, eben Q365, vielleicht ein bisschen mit Abstrich, eben schon, glaube ich, in erster Linie auch die Lizenz in der Schweiz, und sonst sind nicht mega viele Schweizer, die dort beteiligt sind, das ist bei Tudor sicher anders, aber für den Schweizer Radsport natürlich super, oder?
Ja, sensationell, und ich glaube, es ist einfach auch ein bisschen der Konstellation geschuldet, da haben zwei, drei Leute zusammengefunden, wo der Radsport am Herzen liegt, wo dann auch Beziehungen, Kontakt und die finanziellen Mittel haben oder zumindest Kontakt zu Leuten, die die haben mit dem Fabian Cancellara. Auch das ist natürlich ein Eintrittsbillett bei vielen Rennen und bei vielen Organisatoren. Und ja, jetzt vor drei oder vier Jahren, wo die Reise angefangen hat für Tudor, jetzt bis das erste Mal bei der Tour de France dabei. Es ist eine grossartige Geschichte und ich hoffe, da kommen noch viele weitere Kapitel und viele Jahre dazu, wo sich der Schweizer Radsport darüber freuen kann.
Das ist natürlich sehr schön. Wenn wir Richtung Tour de France schauen, dann haben wir wahrscheinlich vor allem, dann, wenn wir vom Sieg reden, vielleicht gibt es ein paar Etappensiege für Tudor, würden wir uns sicher freuen aus Schweizer Sicht. Aber es geht eigentlich nichts an dem Mann vorbei, mit dem, wo wir auch schon ein bisschen gestartet haben, Tadej Pogacar. Emil ist noch weit weg, natürlich, Tour de France, aber ist, glaube ich, kein Hot Take, wenn ich sage, er ist wahrscheinlich der Top-Favorit.
Er ist der Top-Favorit. Also, er ist bei jedem Rennen der Top-Favorit, aber es gibt jetzt ein paar Rennen, wo er noch fährt. Lüttich Bastoni Lüttich hat ihm auch schon mal Tour de France-Vorbereitung kaputt gemacht. Er ist dann gleich gefahren, aber man hat gemerkt, es hat ein bisschen Löcher in dieser Form innen. Wenn man jetzt seine Widersacher anschaut, Jonas Vingegaard und Remco Evenepoel. Evenepoel fährt auch Lüttich, also dem kann es gleich auch passieren, aber über ihn können wir noch wenig sagen. Aber ich sage, es sind die drei, Vingegaard, Evenepoel, Pogacar, die der Tour de France werden mitmischen. Und der Evenepoel sehen wir eben auch bei Flash und Lüttich das erste Mal wieder zurück in Action.
Wobei der Vingegaard läuft jetzt, das ist noch spannend, das ist jetzt einer, der wirklich keine Klassiker fährt und sich nur konzentriert auf die Tour de France. Aber ihm läuft es in der Vorbereitung nicht so super. Er ist bei Paris-Nizza ausgestiegen, ist krank gewesen, fährt wenig Rennen. Die ohne Gefahr ist jetzt auch nicht so überzeugend, wie ich gefunden habe. Und Evenepoel hat ja, glaube ich, im November oder Dezember schon Schlüsselbein gebrochen, weil er in die Türe vom Pöstl reingefahren, in die Autotür vom Pöstl reingefahren ist. Also dort läuft auch nicht alles super. Aber wer weiß, vielleicht sind wir hier in drei, vier Monaten da und sagen, ja, der Pogacar ist vielleicht zu viel gefahren im Frühling, hat ein bisschen zu früh gepiekt und ist irgendwie dann noch krank geworden vor der Tour de France. Und am Schluss ist der Vingegaard oder vielleicht sogar der Evenepoel, obwohl ich da noch ein bisschen hinter diesen zwei sehe, der grosse Sieger. Wenn alles normal läuft, ist der Pogacar fast unschlagbar, aber es hat ja auch schon mal gegeben, dass er irgendwie ein Fieberblöterchen hatte und dann nachher wirklich monumental eingebrochen ist, glaube beim zweiten Sieg vom Vingegaard. Und auch das kann auch wieder passieren. Einer ist etwas Falsches gegessen, Lebensmittelvergiftung, weiss ich was, bei einer Tour de France und dann gewinnt den anderen. Und das ist ja auch die Magie und das Schöne an dieser Tour de France.
Bevor es jetzt Richtung Tour de France geht, sind jetzt eben noch ein paar auch wichtige Rennen. Bis dahin, Simon, was ist das, was dich am meisten darauf freust jetzt in den nächsten paar Monaten im Radsport?
Hey, eigentlich jedes Wochenende. Jetzt kommen die Ardennen-Klassiker und dann bald die erste Rundfahrt mit dem Giro. Vorher haben wir ja in der Schweiz noch eine kleine Rundfahrt mit der Tour de Romandie. Auch dort gibt es der eine oder andere spannende Fahrer, unter anderem der Remco Evenepoel. Doppel-Olympiasieger. Also ich glaube, für Radsportfans gibt es eigentlich an jedem Wochenende irgendetwas, wo man sich darauf freuen kann.
Emil, du freust dich dann auch jetzt auf jedes Wochenende?
Ich freue mich auch. Also, wenn ich gerade die Startliste anschaue, man sieht, der Jan Christen startet wieder an Tour de Romandie. Er hat dort auch schon gute Resultate erzielen. Ich weiss jetzt nicht genau aus dem Stegreif, wer UAE sonst noch schickt, aber das könnte eigentlich mal eine erste Chance sein, sich für ihn in so einem Gesamtklassement zu positionieren und zu zeigen, was er getroffen hat. Darum ich bin ich sehr gespannt, ob er eine Chance bekommt im Heimrennen mit dem Aufstieg auf Thion 2000, der wieder dabei ist. Bergaufstieg, den sie haben, ein paar Zeitfahren, die ihm durchaus liegen könnten, meiner Meinung nach. Und das wäre ja auch mal etwas, weil das ist das, was die Schweizer Radsportnation eigentlich seit den dunklen Zeiten oder sagen wir seit dem Matthias Frank, der mal 8. wurde im Gesamtklassement, fehlt. Das ist einer, der eine Rundfahrt gewinnen kann. Und darum bin ich vor allem gespannt, was der Jan Christen über Tour de Romandie wird auspacken
kann. Also man merkt, wir haben ein paar Sachen, die wir genau hinschauen können in diesem Frühling und dann bis in Richtung Tour. Danke vielmals für die Diskussion. Merci Emil, merci Simon.
Danke euch.
Merci.
Herzlichen Dank fürs Zuhören natürlich von dieser Podcast-Folge um 3 Uhr geflüstert. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über gute Bewertungen, gutes Feedback. Zum Beispiel könnt ihr das nämlich geben an podcast@chmedia.ch. Wir freuen uns, wenn ihr uns dort Rückmeldungen gebt. Und natürlich könnt ihr uns auch abonnieren in der Podcast-App von eurer Wahl. Die nächste Folge, die kommt ausnahmsweise nicht nächste Montag, weil dann ist schon der Montag, sondern sehr wahrscheinlich dann am Dienstag. Ich danke ganz herzlich und bis dann eine ganz gute Zeit. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.